Als ich dann da hingekommen bin, war erstmal so der Tiefpunkt, dass ich festgestellt habe, am zweiten Tag kam ich in diesen Seminarraum oben und konnte mit der Herzlichkeit, so wie wir uns auch begrüßt haben zum Beispiel, ich konnte damit nichts anfangen. Die Leute haben mich gefragt, hey Daniel, wie hast du geschlafen? Wie war der gestrige Tag für dich? Ich war restlos überfordert.
Kanntest du so gar nicht aus deinem Leben?
Ich habe dann festgestellt, und da kriege ich gerade auch Gänsehaut, ich habe es verlernt. Ich konnte es nicht mehr annehmen. Und dann stand ich dort am zweiten Tag, habe quasi dann so symbolisch die Hosen runtergelassen und gesagt, Freunde, ich bin immer noch krank. Ich habe es noch nicht.
Der Sommer ist da und das schöne Wetter lädt dazu ein, nach draußen zu gehen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Doch für viele Menschen ist das eine große Herausforderung und aufgrund von Depressionen nicht ohne weiteres möglich. Laut Stiftung Deutsche Depressionshilfe leiden in Deutschland 5,3 Millionen Menschen unter der Erkrankung. Und da ich viele Menschen in meinem Bekanntenkreis dazu zähle, ist es mir besonders wichtig, dem Thema in diesem Podcast einen Raum zu geben. Ich habe mich gefragt, wie sich eine Depression eigentlich anfühlt, wie man die Welt wahrnimmt und wie man wieder rauskommen kann. Und deshalb habe ich mir jemanden als Gast eingeladen, der sich mit dem Thema auskennt. Daniel Bergert. Daniel, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Daniel hat schon lange Zeit unter Depressionen, Angst und Einsamkeit gelitten und darüber sogar ein Buch geschrieben, In der Achterbahn Jans Vorne. Das Buch ist 2020 erschienen und laut Buchcover das ehrlichste, was er je geschrieben hat. Und heute ist Daniel selbst als Coach aktiv, hilft Menschen, nach einer Depression wieder zurück ins Leben zu kommen. Daniel, wir haben gerade vor der Podcastaufnahme eine kleine Meditation gemacht und ich habe dich gefragt, welche Emotionen gerade da sind, welche Gedanken gerade präsent sind. Wie kommst du an? Wie geht's dir hier, mit mir in dem Studio zu sitzen?
Das war so eine Mischung aus Neugierde und auch durchaus so ein bisschen Angst dahinter. Also sich damit wieder mal zu öffnen, das erneut so, ich sag mal, auszupacken, da immer wieder auch reinzugehen in die Emotion, also in die Vergangenheit, das wirklich zu erzählen, ist dann auch etwas, wo ich dann merke, das kommt wieder hoch. Und das macht natürlich auch was mit mir, wenn ich mich daran erinnere und die Sachen auch eben anderen Menschen erzähle.
Ja, das glaube ich.
Gleichzeitig ist es irgendwo auch das Bewusstsein, dass ich weiß, wenn ich das mache, dann ist es ein mutiger Schritt und dann hilft es wieder anderen Menschen. Und das ist dann so die Neugierde dahinter, dass es irgendwas Positives ja auch auslösen wird und irgendwo auf der Welt jemandem helfen kann, auf welche Art und Weise eben auch.
Ja.
Du hast die Zahl ja vorgelesen.
Tatsächlich, und ich habe gemerkt schon in den letzten Tagen, dass ich auch ein bisschen nervös bin. Der eine Grund ist, dass wir das hier im Studio aufnehmen, gerade drei Kameras auf uns gerichtet sind. Und als ich das letzte Mal gemacht habe, gab es so viele technische Probleme, dass ich da leider keine Videofolge draus machen konnte. Das heißt, ich hatte ganz viele Themen im Kopf. So, wie nehme ich am besten auf? Was muss ich mitbringen? Ich habe aber auch gemerkt, dass ich wirklich Respekt habe vor dem Thema. Und ich habe es ja in der Einleitung gerade schon gesagt, das ist ein Thema, was viele Menschen betrifft, was auch viele Menschen betrifft in meinem engen Bekanntenkreis, Freundeskreis. Und ich habe mich schon viel mit dem Thema beschäftigt, auch als Coach, aber kenne die Perspektive selber nicht. Also habe es selber nie erfahren, wie es ist. Und da hoffe ich mir, durch unser Gespräch noch mehr diese Perspektive zu gewinnen und noch mehr zu verstehen. Und ich hoffe, dass für die HörerInnen, die entweder selbst unter Depressionen leiden, sich vielleicht auch neue Wege aufzeigen, neue Perspektiven. Und für diejenigen, die nicht unter Depressionen leiden, sie aber ein besseres Verständnis haben und noch sensibler auch mit Menschen umgehen können, die Depressionen haben. Ich habe dein Buch hier liegen, wunderschönes Design. Hast mir schon erzählt, dass du es selber gemacht hast.
Das ist so tatsächlich, dass ich das in der Form so für mich gestalten wollte und auch drucken, produzieren lassen wollte, wie das mir wirklich so gefällt. Und da war ich vollkommen frei von eben allen Zwängen und habe das für mich geschaffen, dass ich sage, das ist die Form, so will ich das weitergeben und so lese ich selber auch gerne. Und da waren eben ein paar Sachen drin, die ich bei Standardbüchern dann irgendwann nicht mag. So. Und deswegen habe ich einiges verändert und es für mich eben so kreiert, dass ich sage, das ist Daniel Bergert und das ist seine wilde Achterbahnfahrt.
Ja, und ich habe das Buch in der Hand gehabt und habe genau das sofort gespürt. Also ich finde, das hat eine schöne Haptik, ist mit Liebe gestaltet, ganz viele so Überraschungsmomente, wo auf einmal Dinge andersrum gelesen werden, dass man das Buch umdrehen muss und dann halt wirklich diese Geschichte von der Achterbahnfahrt mit den Aufs und Abs und dem Anstehen, bevor es losgeht und dem Ende dann. Und ich lese ganz kurz vom Buchrücken was vor. Und zwar steht da: Was passiert, wenn du dein Lächeln verlierst? Was passiert, wenn du die Verbindung zu dir selbst verlierst? Was passiert, wenn du nicht mehr weißt, wie das Leben funktioniert? Ich kann dir sagen, was passiert. Nichts. Ja, und genau über diese Nichts würde ich gerne heute mit dir sprechen. Kannst du mal beschreiben aus deiner Erfahrung, wie sich dieses Nichts anfühlt oder vielleicht sogar ein Beispiel nennen, das es ein bisschen begreifbar macht?
Ja, das ist ja das Brutale dann daran, dass du eben so das, die Verbindung zu dir selbst verlierst.
Ja.
Oder verloren hast. Ne? Dass du alles um dich rum irgendwo hast. Du, ne, ich lebe 3 Jahrzehnte jetzt in dieser Stadt. Ich bin quasi mitten im Leben. Das Leben ist präsent. Alles ist da um dich herum. So wie jetzt du auch als Mensch da bist. Gegenstände, Natur, Umwelt, alles da. Und gleichzeitig spürst du aber nichts. Also du, es kommt nicht an. Du fühlst das nicht. Du merkst das einfach nicht. Du weißt, das ist alles präsent, aber du kannst es nicht annehmen. So, es ist, ich beschreibe es eben ganz gerne wirklich so unter dieser klassischen Käseglocke,
ja, dass du wirklich so das Bild hatte ich tatsächlich auch gerade. Ja.
Das ist das Einfachste, womit du es abbilden kannst. So, das, die ist vielleicht noch so ein bisschen dann noch so ein bisschen dumpfer in den Farben, dass die auch noch so ein bisschen getönt ist oder so, dass du die Umwelt auch nicht mehr so richtig wahrnimmst, so in wirklich so in ihrer Fülle und in den Farben. Aber letztlich beschreibt es das. Die kann ganz hauchdünn sein, das Glas, dieser Käseglocke.
Ja.
Ist trotzdem so, dass es dich abschottet oder wie so eine, wie beim Taucher, so eine Glocke, ne, die wirklich auch deinen Kopf komplett umschließt und du kannst alles greifen, du kannst alles wahrnehmen. Mhm. Und dennoch kommt das eben alles bei dir nicht an. Umarmungen, Gesten, nette Worte, Vogelzwitschern, Lärm. Also du nimmst alles irgendwie so, du versuchst es aufzunehmen und dann ist es so dumpf und dann kannst du es aber nicht in dir verarbeiten. Und dann entsteht irgendwann das Bewusstsein dafür, sich einzugestehen, da ist gerade nichts. Mhm. Ich kann das nicht fühlen. Und das ungünstig und nicht schön.
Ja, ich habe, als du das angefangen hast zu beschreiben, sofort dieses Bild gehabt von so einem Taucher oder einem Astronauten oder einer Astronautin, so dass man zwar schon in dieser Welt ist, aber sie nicht richtig fühlen kann, weil man diese dicken Handschuhe hat, nicht richtig riechen kann, den Wind nicht auf der Haut so wahrnimmt, also schon da ist, aber irgendwie nicht wirklich Teil davon.
Genau.
Ja.
So lässt sich das sehr gut zusammenfassen.
Und das ist ja in den meisten Fällen ein schleichender Prozess. Also nicht so, dass man einen Morgen aufwacht und auf einmal ist das so, sondern entweder, das ist jetzt meine Vermutung oder meine Perspektive, entweder kennt man das schon sein Leben lang, weil man mit Depressionen schon aufgewachsen ist, oder ist etwas, was so Schritt für Schritt passiert, sodass man gar nicht wirklich merkt, es ist nicht so dieser eine große Schritt, wo man auf einmal aufwacht und sagt, gestern war das Leben noch anders. Ne?
Hm. Es ist ein schleichender Prozess, ja.
Ja.
Es ist tatsächlich über, bei mir auch über mehrere Jahre, dass du es irgendwann merkst, also der Körper hat im Prinzip schon, beziehungsweise andersrum, die Seele hat früher kapituliert und der Körper kommt dann danach. Aber im Prinzip ist im Inneren schon vieles vorher im Argen und irgendwann sagt der Körper dann, er will nicht mehr. Und also die Reaktionen sind bei jedem anders. Das kann Schwindel sein, das kann Magen sein, das kann irgendwelche Verkrampfungen sein, bis es sich dann auf die Psyche ausschlägt. Aber das ist in der Regel ist es ein Prozess, der über mehrere Jahre geht und es ist zum Beispiel auch nicht untypisch, dass Sachen, die aus der Kindheit oder Jugend geschehen sind, dann auch erst Ende 20, Anfang 30 bei dir, ich sag mal, durchschlagen. Wenn du so selber so im Leben stehst, wenn du eigene Verantwortung für dich übernimmst und dann merkst, okay, ich bin jetzt anders als irgendwie in meinem Familienrahmen als Jugendlicher so unter der Sicherheit meiner Familie. Und wenn du dann eben eine Eigenverantwortung übernimmst, du merkst, Sachen funktionieren nicht mehr. Und der Druck ist da auch, der Leistungsdruck, performen zu müssen. Und dann kann es eben tatsächlich passieren, dass dann das durchbricht, was eben schon viele Jahre vorher etwas war, was verdrängt wurde.
Mhm.
Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, die du verdrängt hast.
Ja. Lass uns da gleich noch drauf kommen.
Klar.
Auf die verdrängten Dinge und Gründe dahinter. Noch ein bisschen beim Gefühl bleiben. In deinem Buch beschreibst du ja so ein bisschen autobiografisch aus deinem Leben verschiedene Episoden. Und das fängt schon bei der frühesten Kindheit an. Das heißt, wenn du heute zurückguckst, würdest du sagen, dass du eigentlich dein Leben lang schon Depressionen hattest?
Ob es direkt Depressionen sind, weiß ich nicht. Das müsste ich diagnostizieren lassen. Also ich weiß, dass es Einsamkeit war.
Einsamkeit, ja.
Ja, dass ich eben, seit ich in meinem Kinderzimmer aufgewachsen bin, im Grunde mit Einsamkeit zu tun hatte.
Ja.
Das hatte mehrere Faktoren. Das war zum einen das familiäre Umfeld, das so liebevoll mein Bruder und meine Eltern auch zu mir waren, es auch im Grunde nicht besser wussten, wir trotzdem keine Gesprächskultur entwickeln konnten. Also musst dir vorstellen, bei uns war am Abendessentisch war Stille. Auch weil wir einfach vielleicht nicht wussten, worüber wir reden sollten. Das habe ich aber mein ganzes Leben mit mir rumgetragen. Diese Diskommunikation. Und ich habe mich am liebsten oder am wohlsten in meinem Zimmer gefühlt. Allein. Und das habe ich dann weitergetragen, dass, wenn ich eben rausgegangen bin, wenn ich in meiner Schule saß, auf dem Schulhof, ich habe keine soziale Kommunikation entwickelt. Sehr, sehr schwer. Und ich habe mich immer oft fehl am Platz gefühlt. Sei es in der Schule, sei es dann auf Partys, sei es einfach bei ganz banalen Dingen, die du eben als Jugendlicher tust. Und dadurch ist diese Einsamkeit schon, wenn ich das jetzt reflektiere, rückblickend, schon dort im Prinzip entstanden in meinem Kinderzimmer. Und die hat mich im Grunde, die begleitet mich bis heute. Damit habe ich immer manchmal noch zu tun. Und dann kommt das immer wieder durch und ich weiß, wo es herkommt. Und die reine Depression kam später. Aber das war so das, wo ich sage, das fühlt sich so an, als habe ich das schon ziemlich, ziemlich lange bei mir und lerne auch heute noch damit umzugehen.
Ja. Ich denke gerade an ein Bild, was du in deinem Buch in einem der ersten Abschnitte beschreibst. Da gibt es diese Kindergarten- oder Schulklasse. Und du fühlst dich wie Unkraut. Wie war nochmal der Name von der?
Ach, das war, als ich nach Berlin gekommen bin.
Ja.
Ich bin in der 4. Klasse hier eingeschult worden mit 10 Jahren. Ich ging die Treppe hoch und stand vor der Schulklasse mit dem Schild: Willkommen im Kräutergarten.
Kräutergarten.
4. Yes. Klasse bei Frau Kräutlein. Weiß ich heute noch.
Und ja.
Das war sehr präsent.
Genau, dieses Bild ist auch bei mir hängen geblieben. Also, du kommst in den Kräutergarten.
Genau.
Aber du fühlst dich nicht als ein gleichwertiges Kraut, was genauso einen Wert hat wie die anderen. Die sind ja ganz unterschiedlich auch, die Kräuter dort. Sondern eher, als würde ich nicht dazugehören, als Unkraut. Das ist so.
Genau, ich kam dort rein mit meiner Mutter zusammen. Ich habe mich dann hinter ihrem Bein quasi so verkrochen und habe angefangen zu weinen. So, ich wollte dort nicht sein in dem Moment. Das hat mich überfordert. Ich weiß jetzt rückblickend, dass das wohl auch eine Klasse war, die ein bisschen sehr laut und aggressiv wohl auch war, also wohl auch trotzdem so viel Unruhe herrschte. Das so habe ich aber damals irgendwo vielleicht unterbewusst gespürt, dass da was ist, was mir nicht gut tut. Dass ich vielleicht deswegen auch geweint habe, weil ich gemerkt habe, das ist nicht mein Umfeld hier. Hier will ich nicht sein. Dass das meine Reaktion war. Ich habe mich eben nicht wie eine Blume oder eine Pflanze dort gefühlt, die sagt, hey, ich bin jetzt Teil von euch. Und das habe ich dann nach der Grundschule auch mit aufs Gymnasium genommen. Da war es dann noch heftiger, weil ich noch erstes Halbjahr, 7. Klasse, ich glaube, waren 35 Schülerinnen und Schüler. Und da war ich jetzt auch erstmal so, pff. Und ich saß hinten in der letzten Reihe. Also auch weg von allem schon so ein bisschen, so dass ich zwar so den Überblick habe, aber dass ich nicht gesehen werde.
Ja. Was ist denn so der Tiefpunkt, wenn du dich an dein Leben erinnerst, wo du wirklich so rock bottom das Gefühl hattest, es kann nicht schlimmer werden?
Das war im Januar 2011. Ich war 28. Und ich lag auf dem Boden in meinem Büro. Also ich habe gearbeitet, mir war ein bisschen schwindelig. Eben so eine körperliche Reaktion, die ich schon immer mal wieder hatte. Auch so ein bisschen Kreislaufprobleme bekommen.
Ja.
Und ich lag dann auf dem Boden, weil es nicht mehr ging. Und ich musste abgeholt werden. Also sie haben einen Krankenwagen gerufen, haben sich natürlich ein bisschen Sorgen gemacht, die Kollegen, was ist hier? Und da habe ich angefangen zu hyperventilieren. Ein bisschen Panik auch bekommen. Wurde ich abgeholt, wurde dann hier im Klinikum Friedrichshain durchgecheckt, 1-2 Stunden Blutwerte genommen. Alles okay, Herr Bergert, passen Sie ein bisschen auf sich auf. Ein bisschen überarbeitet. Bin ich mit dem Taxi nach Hause gefahren. Am nächsten Tag bin ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder ins Büro. Hab gemerkt, irgendwas ist hier komisch. Also die U-Bahn fühlte sich total eng an, der Raum so. Ich hatte das Gefühl, so auch innerhalb der U-Bahn so Türen geschlossen, ich komme hier nicht raus. Ich habe da dann plötzlich Ängste entwickelt. Und je näher ich dem Büro kam, umso krasser hatte ich das Gefühl, mich zieht irgendein Gummiband zurück. Dass ich das, mich hält irgendwas weg davon.
Ja.
Ich habe dann trotzdem gesagt, okay, ich gehe jetzt arbeiten, wie gestern auch. Und Ich komme in dem Büro an, setze mich so wie jetzt, wie beide. Meine Kollegin sitzt mir gegenüber, ich setze mich an meinen Tisch und will loslegen. Und dann habe ich Angst. Richtige Angst. Mhm. Und ich habe meine Sachen genommen, meine Jacke und bin gegangen. Ich hatte im Prinzip Angst vor der Angst, dass das wieder passiert und konnte nicht mehr arbeiten. Und das zog sich dann die nächsten 10, 14 Tage so über mein komplettes soziales Umfeld. So, ich hatte Angst, wieder umzufallen. Ich hatte Angst, in der U-Bahn umzufallen, keiner hilft mir. Ich hatte Angst, im Supermarkt an der Kasse umzufallen, keiner hilft mir. Und dadurch habe ich im Prinzip so eine Phobie oder eben wirklich so eine Angst vor der Angst entwickelt und habe mich dann zu Hause verkrochen und bin gar nicht mehr rausgegangen. Ich war dann auch körperlich wirklich so in keinem guten Zustand. Das war ungefähr eine Woche, die ich mich wirklich so verkrümelt habe zu Hause. Ich war davor schon psychotherapeutisch in Kontakt und auch in Behandlung gewesen. Das heißt, ich hatte auch die Option. Und der Tiefpunkt war dann, dass ich glaube, es war ein Samstag oder ein Sonntag, meinen Psychotherapeuten angerufen habe und gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss mich einweisen lassen. Also weisen Sie mich ein in die offene Psychiatrie in Tempelhof. Ich wusste, dass ich die Option eben habe. Es war damals tatsächlich auch leichter, als es heute geht, das weiß ich. Und dann habe ich mich selber einweisen lassen. Und das war erstmal so, gleichzeitig natürlich so, okay, der Druck ist dann wirklich mal raus gewesen. So, die Verantwortung war komplett weg, auch weil ich mich an ärztliche Behandlung begeben habe. Aber das ist kein schönes Gefühl, dass du das Gefühl hast, du hast dein Leben unter Kontrolle. Wenn du dann weißt, okay, du musst dich selber einweisen lassen. So ehrlich und schmerzhaft es dann ist, war das so der Tiefpunkt.
Ja. Ich merke gerade, dass ich das wirklich extrem mutig finde, dass du da drüber sprichst und vor allem, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, dort wieder reingehst. Weil in dem Moment, wo du das erzählst, nehme ich das ja auch bei mir und bei dir wahr, dass du es wieder durchlebst und wieder spürst.
Genau.
Und wahrscheinlich ist es auch gut, ne, das hast du ja auch beim Schreiben des Buches, ne, dieses Verarbeiten. Und gleichzeitig ist es aber auch echt wahrscheinlich jedes Mal emotional herausfordernd. Ich frage mich, als du das Buch geschrieben hast und dann, als es nachher veröffentlicht wurde, wie war das für dich? Also hat sich das natürlich angefühlt, so, ach, ich schreibe das jetzt hin und jetzt lesen das Leute? Oder wie war das? Weil du zeigst dich ja sehr verletzlich und sehr offen.
Ich habe das ja im Frühjahr 2020 geschrieben, als Corona dann gerade losging. Und ich will Corona auch nicht klein machen oder eben wegreden oder so. Ich für mich persönlich, ich hatte keine Zeit dafür. Ich hatte echt so mit mir zu tun. Ich habe das als das losging, März 2020 bis September 2020, habe ich das geschrieben und war dann wirklich so eben dadurch, dass ich parallel eben ein Coaching hatte, was mir geholfen hat, um mich eben dem zu öffnen, konnte ich in diesen Schreibprozess eben rein, was eben vorher nicht ging. Und das war pure Selbsttherapie. Ich weiß auch, dass die erste Geschichte die war, die ich dir jetzt erzählt habe mit dem tiefsten Punkt, mit dem Vorfall im Büro. Und das war halt total, ich habe einfach erstmal losgeschrieben. Auch das, die Idee, diese Achterbahnfahrt, das Konzept, das kam, ich glaube, 2 Monate später. Ich habe einfach erstmal geschrieben. Und das war eben befreiend und teilweise eben so, wie ich jetzt darüber spreche, schmerzhaft. Den ganzen Mist dann eben aussprechen zu können und dem zu Wort zu bringen. Und gleichzeitig hat sich das auch wieder gelöst und Gänsehaut ausgelöst. Also das war ein richtiges Wechselbad. Das ging so krass hin und her. Und das war dann meine Art, das zu verarbeiten. Denn das, was da drin stand, habe ich eben bis 2020, war ich, Kopfrechnen, 37, habe ich das kaum ausgesprochen. Das wusste niemand. Was da in mir brodelte, auch was mich vielleicht einfach aufregt, wütend machte, Enttäuschung über Menschen oder auch über mich selbst oder eben auch freudige Momente, die ich nie mit jemandem geteilt habe, konnte ich dann erstmal nicht. Also habe ich es aufgeschrieben und habe das für mich damit verarbeiten können. Und als es dann fertig war, nach einem halben Jahr, habe ich das Manuskript meiner Mutter gegeben und gefragt, willst du es lesen? Da stehen Sachen drin, die weißt du nicht. Die habe ich dir noch nie erzählt. Und gleichzeitig so neutral wie möglich gehalten, keine Namen, wirklich so eben so, ja, wirklich mich in den Vordergrund stellen und keine anderen Person irgendwie in negatives Licht stellen zu wollen oder so. Weil natürlich auch viele Personen aus der Vergangenheit irgendwie vorkommen, viele Szenerien, die ich erlebt habe. Und das war erstmal so, was dann mit dem Buch danach geschieht, da war ich tatsächlich nicht in dem Punkt. Also, so weit war ich überhaupt noch nicht. Ich habe gesagt, wenn ich ein Exemplar für mich fertigstelle, ist einem Menschen geholfen. Erstmal mir selbst.
Ja. Ja.
Weiter war ich überhaupt noch nicht.
Ich erinnere mich gerade daran, als wir uns kennengelernt haben. Das war meine erste Lesung für mein Buch in Berlin. Und da haben wir festgestellt, dass wir einige Parallelen haben. Mhm. Ich habe in meinem Buch ja auch über meinen stressbedingten Hörsturz gesprochen und das dann diese Geschichte nicht nur im Buch geteilt, sondern auch mit den Menschen, die bei der Lesung waren. Und was ich gemerkt habe, ist, deshalb resoniert das gerade sehr, was du erzählst. Auf der einen Seite, ich habe das Buch geschrieben, weil mir das gut getan hat. Ich habe ganz viel verarbeitet, ich habe ganz viel Raum für Reflexion gehabt, ich habe auch das Gefühl gehabt, so Sachen von mir raus aufs Papier zu bringen. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr da sind, aber sie haben nicht mehr so eine Schwere, nicht mehr so ein Gewicht. Und bei der Lesung und eigentlich bei allen Lesungen, die ich gegeben habe, ist es dann immer spannend zu beobachten, dass Leute zwar meine Geschichte hören, aber ihre eigenen Geschichten verarbeiten und dann darüber sprechen. Und meine Geschichte ist subjektiv gefühlt schon hart, ne, weil es war für mich so ein Moment, wo ich dachte, so ein existenzieller Moment, weil ich nicht wusste, was passiert, als ich diesen stressbedingten Hörsturz hatte. Und man kann Leid nicht vergleichen, aber jetzt, ne, so im Kontrast zu dem, was du gerade beschrieben hast, auch über die Länge, über die das geht, ne, und wirklich auch bis zu einweisen lassen und eine Diagnose, sind das ja schon zwei unterschiedliche Kategorien. Und worauf ich hinaus möchte, ist einmal, macht dir das, ist es für dich auch wichtig oder macht dich das, gibt dir das ein bisschen Glückseligkeit, dass andere Menschen das lesen und es ihnen vielleicht hilft? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wenn du mit Leuten sprichst, die es gelesen haben oder es vielleicht sogar vorliest, ich weiß nicht, ob du auch so eine Art Lesung mal gegeben hast, wie fühlt sich das dann in dem Moment an? Also zu wissen, die Person hört, liest, fühlt jetzt gerade das, was ich erzähle und geht auch durch diese Emotionen mit mir.
Also ich kann dir sagen, es gab tatsächlich Fälle von Menschen, die gesagt haben, sie haben es angefangen zu lesen, aber sie konnten es nicht weiterlesen, weil es dann wirklich zu heftig wurde in der eigenen Reflexion,
dass
es nicht ging. Das ist dann auch ehrlich zu sagen, okay, kann ich nicht. Ich kann da nicht durchgehen, dadurch, dass ich weiß, das macht auch was mit mir und ich bin vielleicht jetzt noch nicht bereit, das anzuschauen. Dass es einfach nicht funktioniert. Und das gab es, gleichzeitig gab es, das war so fast so das, der Hauptgrund auch, warum ich es geschrieben habe, dass es weniger um die Menschen auch, ohne das jetzt schlecht zu machen, weniger um die wirklich, die direkt betroffen sind, als vielmehr das Augenmerk auf die Angehörigen auch draußen zu setzen. Die eben nicht unter der Käseglocke sind, unter der Taucherglocke, sondern die auf der anderen Seite sind. Zu verstehen, okay, was ist das? Denn du hast ja eben den Unterschied zwischen, ne, du siehst, wenn ich mir den Arm gebrochen habe oder das Bein gebrochen habe. Das siehst du. Das Seelische siehst du nicht. Und da eben die Aufklärung zu betreiben und zu sagen, okay, was sind das für Situationen? Warum reagieren Menschen mit Depressionen so? Warum verhalten wir uns so? Das war eben hilfreich, um so ein Stück weit Aufklärung zu betreiben und da den Menschen was an die Hand geben zu können, die das gelesen haben und das ein bisschen weit verstehen konnten. Ich hatte auch ein paar Fälle wirklich von Menschen, die das, die sehr Ähnliches erlebt haben, wo ich dann einfach weiß, okay, es ist toll, dass du das für dich erstmal erkannt hast, auch wenn die Menschen selber sich noch nicht getraut haben, dann ihre eigene Geschichte zu erzählen, ihre eigene Achterbahnfahrt wirklich zu teilen, einzusteigen und das selber zu durchleben, aber dass sie wissen, da wäre jemand, der kann ich mich daneben setzen. Der fährt mit mir mit. Und der durchlebt das auch nochmal. Ich habe tatsächlich auch bis heute, und das finde ich so mutig, was du das gemacht hast, vielleicht bin ich tatsächlich noch nicht an dem Punkt oder hatte auch den Mut noch nicht dafür, ich habe noch keine richtige Lesung dafür gemacht. Ich habe es so, wenn Leute eben das kaufen wollten und lesen wollten, ja, dann habe ich mich so ein bisschen ausgetauscht, habe auch Rezensionen gesammelt oder so. Ich habe es natürlich auch am Anfang so, ich bin ja Selbstverleger gewesen, ich habe es dann auch in Buchläden angeboten und habe natürlich auch diesen Versuch gestartet, sowas zu organisieren. Und ich sehe jetzt ja, dass das in der Konsequenz und auch in dem starken Warum, das du jetzt dafür hast, das eben auch so durchzuziehen, ist das eben auch wieder eine Inspiration für mich gewesen und auch diese Reflexion, hey, ich sitze da an diesem Freitagabend mit Daniel Rieber und Menschen, die ich nicht kenne und fühle mich trotzdem unter Freunden. Und dann ist das gleichzeitig eine Motivation, sowas auch zu tun und sowas umzusetzen. Sowas auch zu machen, denn die Art und Weise, auch wenn es eben jetzt schon gut 2 Jahre auf dem Markt ist, ich habe es so tatsächlich nicht gemacht. Mhm. Und es kann sein, dass ich einfach noch nicht bereit bin oder mich selber nicht getraut habe. Mhm. Dann ist das meine Realität.
Ich weiß noch, dass ich sehr berührt war von dem Feedback, was du mir nachher gegeben hast und auch der Mail, die du nachher geschrieben hast. Mhm. Und das, was du gerade beschrieben hast mit so dieses Gefühl, unter Freunden zu sein. Tatsächlich waren ja einige Freunde von mir da. Es war eine kleinere Runde in einem gemütlichen Umfeld. Aber es waren auch einige Leute da, die ich nicht kannte. Und das ist so schön zu sehen, auch jetzt bei größeren Veranstaltungen, wo 70, 80 Personen sind, dass am Anfang da ganz viele Menschen einfach sitzen, die zum großen Teil nichts miteinander zu tun haben. Und dann so nach 2 Stunden so ein Gefühl ist von einem gemeinsamen Erlebnis, einer gemeinsamen Ebene, einer Verbindung. Mhm. Und ich habe schon viele Vorträge gehalten, zum Teil über Themen, die jetzt nicht so leicht sind für Begeisterung, so Marketing, Technologie, Digitalisierung. Und zum Teil aber auch über Achtsamkeit. Aber ich merke, sobald ich über mich persönlich spreche, kommen Menschen auf eine andere Ebene, so auf Augenhöhe oder auf Herzhöhe, finde ich, passt gerade noch schöner, fällt mir gerade spontan ein. Und das ist was mich selber unglaublich berührt. Also ich bin nach jeder Lesung erstmal so 2-3 Tage, es ist schon so eine Glückseligkeit, aber es ist keine Happiness, so ich renne strahlend rum, sondern es ist eher so ein Beseeltsein, so ein Wow.
Also eine Erfüllung dann.
Eine Erfüllung, da war Verbindung, da ist was passiert zwischen Menschen. Ja, das ist gerade auch noch recht aktuell bei mir, das Gefühl darum, schön darüber zu sprechen.
Ja, ist ja wichtig, dass du dir das auch bewahrst und immer wieder dann auch neu spürst und erkennst, dass das so sichtbar werden darf. Es ist was anderes und die Verbindung war ja dann auch, du hast ja auch viel gearbeitet, du hast viel gemacht, du hast dich auch ein bisschen selber gestresst damit und hast dann für dich durch die Achtsamkeit eben einen Weg gefunden, um das Ganze eben für dich zu verarbeiten und sagen, okay, Freunde, ich fahre hier ein bisschen runter. Und allein auch das Cover zu sehen, ich habe ja dann glaube ich so das Poster oder das Bild dann gesehen, als ich mich eben angemeldet habe für den Abend, habe ich gesehen, okay, da steht einer, den gucke ich an und merke, das könnte auch ich sein, der da steht. Mhm. Ich hatte so eine Ahnung, wo das ist, dass es dann Potsdamer Platz war. Okay, das habe ich dann eben auch realisiert. Ich überlegte, warte mal, wo steht der denn? Das kenne ich doch. Aber eben genau zu wissen, da steht einer in dieser wuseligen, lebendigen, aber auch teilweise einfach bekloppten Stadt und versucht eben wirklich bei sich zu bleiben, diese Ruhe zu bewahren und sagen, ich bin jetzt hier, ich bin bei mir. Und diesen Weg eben für sich gefunden zu haben, ist ihm das, was wahrscheinlich auch in den Lesungen, behaupte ich mal, oder auch wenn Leute dein Buch gelesen haben, erstmal so vielleicht auch so ein bisschen Naserümpfen ist, also zu abstrakt. Und gleichzeitig hast du es trotzdem irgendwie so einen modernen Weg gefunden. Ich habe das für mich heute Morgen so festgestellt. Du hast so ein bisschen so, du hast die Achtsamkeit salonfähig gemacht. Mhm. So, du hast es irgendwie so
Potsdamer platzfähig.
So urbanisiert. Also so zugänglich gemacht, zumindest für die aktuelle Generation, finde ich, dass du es aus dieser spirituellen Ecke so gerade rausholst. Mhm. Und es einfach cool und locker irgendwie machst und sagst, das ist nicht so das verkrampfte Ding, sondern es kann einfach sein. Und deswegen war das auch so angenehm an dem Abend, das so zu erleben.
Das höre ich sehr gern und ich will gar nicht so viel über mein Buch sprechen. Ein Gedanke zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, dass es auch sehr anknüpft an deinen Gedanken beim Schreiben des Buches oder beim Veröffentlichen. Ich habe bei mir den großen Wunsch gemerkt, jeder das Thema zugänglich zu machen. Und zwar am besten, bevor der Schreckschuss kommt. Genau. Bevor jemand umkippt, bevor man einen Burnout hat, bevor eine Depression diagnostiziert wird. Einfach aus so einer Neugier heraus. Ne? Was kann mir Achtsamkeit für einen Mehrwert in meinem Leben bringen? Und nicht nur aus einem Pflastergedanken. Ich bin krank, deshalb nehme ich jetzt Achtsamkeit. Ne? Und das kann ich mir vorstellen, dass es für dich auch eine Motivation war, Menschen nicht nur zu helfen, wenn sie schon tief drin sind, sondern vielleicht auch schon das zu erkennen, wenn sie die ersten Symptome haben, wenn sie die ersten Dinge wahrnehmen, dass sie nicht all die Erfahrungen machen müssen, die du auch gemacht hast. Kann das sein?
Also selbst für mich jetzt noch als Coach ist die größte Herausforderung, das, was ich auch alles gelernt habe, anzuwenden, wenn es mir gut geht. Mhm. Das ist die größte Herausforderung.
Yes.
Weil du packst das weg. Du sagst, okay, ne, wir haben uns jetzt auch nochmal so ein bisschen eine kleine Meditation gemacht, Erdung, war total entspannt, aber da alleine drauf zu kommen, wenn du das Gefühl hast, ist doch alles supi,
diese Techniken und Tools, die du auch in deinem Buch ja vermittelst und die ich für mich auch gelernt habe in meiner Coaching-Methode, die immer wieder anzuwenden, um dann zu wissen, dann kann ich im Grunde nicht rückfällig werden oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass ich überhaupt rückfällig bin. Und das ist die eigentliche Kunst.
Ja. Ich denke gerade an eine Podcast-Folge mit Sven von der Heide, liebe Grüße, verlinke ich auch in den Shownotes, über positive Psychologie. Hm. Und er hat gesagt, ist wahrscheinlich auch nicht von ihm, aber ich erinnere mich daran, dass er es gesagt hat, man sollte das Dach reparieren, wenn die Sonne scheint.
Richtig.
Und das ist ein Satz, der seit der Folge so bei mir ist und an den ich mich immer erinnere.
Das ist ein schönes Bild dafür.
Ja. Du hast gerade schon angesprochen, dass du heute als Coach auch aktiv bist. Und lass uns mal von dem tiefsten Punkt, an dem wir eben waren, jetzt zu dem Aufwind, dem Weg nach oben sprechen. Was hat dir geholfen?
Also um in die Fahrt der Achterbahn zu nehmen, wir haben jetzt das, was geschehen ist, war so der Looping, wo es dann richtig so durchgerüttelt wurde und danach gab es dann eben den Moment dieser Airtime, so dieses, wenn du das kennst, mal so kurz aus dem Sitz gehoben, so dieses Schwerelose. Und das ging bei mir eben los. Im September 2019 habe ich einen Menschen in Hamburg kennengelernt, mit Namen Thomas Reich. Und er ist bis heute mein Coach. Und ich war am Anfang auch so gegenüber Coaching so irgendwie abgehoben, so uga uga, chaka chaka, irgendwie alles ein bisschen überpaced oder too much für mich. So. Mhm. Und er war anders. Er war so für mich so zugänglich, einfach sympathisch, dass ich weiß, dieser Mensch, dem kann ich mich irgendwie anvertrauen, auch wenn ich noch nicht wusste, warum. Ich wusste aber, dass er mir irgendwie helfen kann. Und dann bin ich 2020 ins Coaching gegangen bei ihm, wo auch dieses Buch entstanden ist. Also ich habe ein Jahr bei ihm Coaching gemacht, bewusst, um auch diese Zeit zu haben. Und der positivste Moment war dann auch vorher nochmal ein schmerzlicher, im Januar 2020. In Hamburg waren wir wir waren 14 in Summe, waren wir quasi über ein Wochenende in Hamburg und haben an unserer Persönlichkeit quasi gearbeitet. Jeder mit seinen eigenen Themen. Auch ganz unterschiedliche Altersstrukturen. Wir waren von 20 bis 50 und älter, auch mit allen möglichen Berufen und Personen, die zusammengekommen sind, aber etwas an sich ändern wollen. Ich bin da hingefahren, weil ich dachte, also beruflich will ich ein bisschen weiterkommen. Die Depression, wenn du jetzt von 2011 bis 2020 nimmst, ich war in der Zeit irgendwie immer noch depressiv. Mhm. Ich war ab und zu in Psychotherapie, also in den Jahren manchmal ein bisschen intensiver, manchmal ein bisschen weniger. Ich habe auch 10 Jahre Antidepressiva genommen. Und als ich dann da hingekommen bin, war erstmal so der Tiefpunkt, dass ich festgestellt habe, am zweiten Tag kam ich in diesen Seminarraum oben und konnte mit der Herzlichkeit, so wie wir uns auch begrüßt haben zum Beispiel, ich konnte damit nichts anfangen. Die Leute haben mich gefragt, hey Daniel, wie hast du geschlafen? Wie war der gestrige Tag für dich? Ich war restlos überfordert.
Kanntest du so gar nicht aus deinem Leben?
Ich habe dann festgestellt, und da kriege ich gerade auch Gänsehaut, ich habe es verlernt. Ich konnte es nicht mehr annehmen. Und dann stand ich dort am zweiten Tag, habe quasi dann so symbolisch die Hosen runtergelassen und gesagt, Freunde, ich bin immer noch krank. Ich habe es noch nicht überwunden. Und da habe ich dann die Entscheidung für mich getroffen, ich will das nicht mehr. Weil ich wusste, ich habe diese Menschen um mich herum, diese Gruppe, ich habe diesen Mann an meiner Seite, der mein Coach ist, der auch vielleicht keine Ahnung davon hatte, der ist kein Psychotherapeut oder so. Der hat auf seine Art und Weise den Menschen geholfen, bis heute. Und der hat mir dann klar gemacht, okay, in diesem Jahr geht es nicht um Beruf. Geht nicht um mehr Geld. Es geht nur um mich, dass ich mich wieder fühle, dass ich mich wieder spüre, dass ich wieder rauskriege, wer bin ich überhaupt. Und das war erstmal so befreiend. Ich bin dann im Zug, ich saß im Zug, das weiß ich noch, dann zurückgefahren. Ich habe mich wie so in Watte gebauscht gefühlt, als konnte ich mich selber wieder umarmen, als konnte ich mich lieb haben. Und wenn mich dann einer gefragt hat, was ich dann gemacht habe, diese 3 Tage in Hamburg, ich kann es dir nicht sagen. Es war dann so anders für sich und das war so der Startschuss, woraus dann eben doch das Buch entstanden ist und dann in diesem Coaching-Jahr für mich eben Stück für Stück viele Sachen geschehen sind und wir sprechen ja auch noch darüber, was das inhaltlich so konkret ist, aber das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt kannst du auch so eine Achterbahnfahrt anders erleben. Natürlich erstmal wieder durchrütteln und die ganzen Sachen aus der Vergangenheit anschauen und sich damit beschäftigen, es wieder wirklich rausholen. Und gleichzeitig eben was Neues, was Lebendiges, was ein Gefühl von Freiheit, von Zugehörigkeit, Verbundenheit zu spüren. Und das war vollkommen neu, sich selber wieder zu spüren. Ich habe im Grunde dort den Schlüssel zu meinem inneren Gefängnis gefunden. Und es war sehr dunkel und sehr kalt da drin.
Das heißt, in deinem Leben gab es Phasen, wo du Therapie gemacht hast, Phasen, wo du Substanzen auch genommen hast, unterstützt wurdest dadurch. Und das hat dir auch geholfen. Und gleichzeitig hast du aber gemerkt, in diesem Moment, wo du zusätzlich das Coaching gemacht hast, wo du diese menschliche Erfahrung gemacht hast, wo du mehr ins Fühlen gekommen bist wieder, dass sich da dann was verändert hat, noch substanzieller.
Ich bin bis heute mit meinem Psychotherapeuten in Kontakt.
Ja.
Jetzt teilweise sogar auf einer kollegialen Ebene. Das ist ganz spannend. Mhm. Für mich war der ein super wichtiger Bezugspunkt und eine Person, mit der ich immer wieder darüber reden konnte. Mhm. Der große Unterschied für mich, ohne das eben negativ zu machen, Psychotherapie, in welcher Form auch immer, ist unglaublich wichtig. Und ich sage auch weiterhin, wenn Menschen zu mir kommen mit einer vielleicht überwundenen Depression oder die sind noch in Behandlung, auch zu gucken, was kann ich tun und was ist einfach auch eben, wo braucht es wirklich fachkundige Unterstützung.
Ja.
Der große Unterschied war, dass ich nach der Psychotherapie nichts gemacht habe. Ich habe geredet. Das war gut, aber ich kam nicht ins Tun. Ich kam nicht ins Machen. Ich habe keine Veränderungen erzielt in meinem Leben, im beruflichen oder auch im privaten. Sodass ich dann immer wieder diese Lethargie dann hatte und da drin so festhing. So als würde ich dann mit der Achterbahn irgendwo dann auf der Strecke stehen geblieben sein, irgendwo hängen geblieben sein.
Ja.
Und ich kam nicht ins Machen. Und das ist dann durch das aktivere Coaching, und ich weiß auch, dass die Psychotherapie wichtig war als Grundlage, um das machen zu können. Weil natürlich auch im Coaching Sachen hochkamen, die ich in der Psychotherapie irgendwie schon mal angerissen hatte. Wo ich wusste, okay, das sind meine Baustellen. Das war nicht neu, was da hochkam. Aber es war ein anderer Rahmen, mit dem ich das verarbeiten konnte.
Das ist ein Punkt, der mir persönlich auch sehr wichtig ist, Thema Therapie und Coaching.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin ja systemischer Coach und Achtsamkeitstrainer und bekomme häufig die Frage, würdest du Menschen mit Depressionen, mit psychischen Erkrankungen coachen? Und für mich ist die Antwort auf jeden Fall, aber begleitend.
Ja.
Ich selber mache auch eine Therapie und ich weiß einfach die Qualität von der Therapie sehr zu schätzen. Aber genauso weiß ich auch die Qualität von einem guten Coaching, von Achtsamkeitspraxis sehr zu schätzen. Und glaube, das ist gar kein Entweder-Oder, sondern am besten ein Hand in Hand. Und das, wo ich dir gerade zugehört habe, hat das auch nochmal bestätigt, weil in einem klassischen Therapiesitzung machst du nicht diese Erfahrung, die du machst, die du eben beschrieben hast, ne? Dass du an einen Ort kommst, herzlich umarmt wirst und über deine Gefühle sprichst, aber sie auch fühlst und lebst, Freude mit den Leuten hast, durch traurige Momente gehst. Deshalb, ja, mein großer Wunsch, dass Menschen für sich die Erfahrung machen, wie ist es, eine Therapie zu machen? Und da gibt es ja auch unterschiedliche Formen und unterschiedliche Qualitäten. Also nicht nach der ersten Therapie sofort sagen, nee, ist nichts für mich, sondern auch zu gucken, vielleicht war es nicht der oder die richtige Therapeutin. Aber auch parallel oder danach zu schauen, was für Retreats gibt es, was für Coachings gibt es, was für Trainings gibt es, die irgendwie in Richtung Achtsamkeit, Meditation, Bewusstseinsarbeit gehen. Du beschreibst auch das Thema Achtsamkeit in deinem Buch und das ist ja auch so ein Overlap, den wir haben.
Ja.
Im positiven Sinn. Wie würdest du ganz unabhängig von dem, was ich in meinem Buch dir erzählt habe, was bedeutet für dich persönlich Achtsamkeit? Wie hast du Achtsamkeit kennengelernt und wie lebst du Achtsamkeit heute auch noch?
Also ich habe es für mich dadurch kennengelernt, dass ich eben, wenn wir die Taucherglocke oder die Käseglocke nehmen, dass ich Sachen erstmal wieder anfassen konnte und weiß, okay, ich bin hier. So. Mhm. Oder eben die Erdung, die wir auch gemacht haben mit den Füßen. Dass ich weiß, ich habe so ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass ich realisiere durch die Achtsamkeit, wo bin ich gerade? Wo bin ich überhaupt gerade? So, was ist gerade so in mir los? Und was nehme ich gerade um mich herum wahr? Genauso eben die Verbundenheit zur Natur wieder stärker zu spüren. Dadurch, dass ich das irgendwo achtsamer machen kann, auch wenn ich weiß, dass vieles dann auch bei mir im Alltag wieder so sehr schnell weg ist. Dass vieles dann auch trotzdem wieder hektisch werden kann oder in alte Verhaltensmuster fällt. Dass ich weiß, das ist wirklich Training und dass es auch wenige Menschen gibt, denen ich das wirklich abkaufe, dass die das konsequent tun. Dass ich auch so, wie ich dich im Alltag dann auch sehe und dich auch wahrgenommen habe und weiß, okay, du lebst das. Ich kenne viele, die sagen, die machen sowas. Und dann guckst du und siehst dann halt, wenn die Kamera mal aus ist, wie sie dann in ihrem Privatleben sind. Mhm. Und das passt für mich nicht zusammen. Und das ist mir wichtig, das wirklich zu erkennen. Und mir hat es ihm geholfen, wirklich vor allem Pausen zu machen. Also Achtsamkeit für mich so in Pausen zu wissen, okay, so weg von allem oder eben den Fokus auf, ich trinke sehr gerne Tee, den Fokus eben auf eine kleine Teezeremonie, auf sich zu erlauben, Pause zu machen. Oder eben zu entschleunigen, so auch gerade in einer wuseligen Stadt wie Berlin sein eigenes Tempo zu finden. So. Bewusst eben wahrzunehmen, okay, wo ist gerade auch Stress oder eben auch vielmehr für mich die Akzeptanz. Also Achtsamkeit hat für mich auch damit zu tun, zu akzeptieren, was eben gerade ist. Auch meinetwegen ein Stressmoment. Genervtheit, Gereiztheit, Schlaflosigkeit. Einfach mich nicht dagegen zu wehren, sondern zu wissen durch die Achtsamkeit. Ja, das ist gerade so. Das ist jetzt die Realität, Daniel. So ist das jetzt gerade. Ja. Das hat mir geholfen, alles anzunehmen, auch mit seinen Höhen und Tiefen, was nun mal dazugehört. Weil früher wollte ich das Negative nicht und habe immer nur das Schöne gesucht. Das habe ich aber dadurch nicht finden können.
Ja, ja. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich für mich hatte und über die ich ja auch schreibe. Für mich ist dieses Bild so schön, dass ich lange Zeit gedacht habe, ich möchte weniger unangenehme Emotionen fühlen.
Genau.
Aber ich habe voll Bock auf die angenehmen Emotionen.
Die sind super.
Die sind super, genau. Und allein diese Bewertung von angenehm und also von gut und schlecht, ich habe jetzt schon angenehm und unangenehm gesagt. Und es ist wie, eher wie so ein Regler. Also entweder fühle ich richtig, so alle Farben der Palette, oder ich fühle weniger stumpfe ab. Aber dann nehme ich auch weniger die schönen Dinge wahr. Dann bin ich auch weniger empfänglich für die kleinen Freuden im Leben und für die Reichhaltigkeit an Emotionen. Das heißt also, deine Entscheidung, die du getroffen hast, war, ich möchte gerne fühlen und ich möchte auch die unangenehmen Gefühle fühlen, auch in dem kalten, dunklen Raum sitzen, den du eben beschrieben hast.
Ja.
Und das hat dir aber ermöglicht, über die Jahre mehr zu empfinden wieder, mehr wahrzunehmen, wieder mehr Teil der Welt zu sein.
Ja, ich bin quasi in mein kaltes, dunkles Verlies runtergegangen,
in
die Wendeltreppe runter, habe den großen Schlüssel mitgenommen und habe aufgeschlossen.
Wow.
Und ich weiß, dass das, so was wir jetzt mitbekommen, bei uns auch die Menschen, die im Coaching sind, das machen vielleicht 20% von 100. Das ist unangenehm. Und das hat eben auch gerade mit so Verlustängsten, mit dem Kontrollverlust zu tun. Etwas, was Menschen eben, was sehr, sehr unangenehm ist. Und dann eben aber zu wissen, ich habe Menschen um mich herum, die das auch schon getan haben und die wissen, was mit mir geschieht, wenn ich das tue. Ich hatte keinen Bock, meine eigenen Gefühle anzugucken, Daniel. Ich hatte da überhaupt keinen Bock, auch mich mit meinem Ego zu beschäftigen, zu wissen, wer sitzt denn da? So, wer ist denn dieses Ego in mir?
Ja.
Ich hatte keine Lust, den ganzen Mist aus der Vergangenheit anzugucken, aber ich wusste, wenn ich es tue, kann irgendwie daraus ein coolerer Daniel werden oder einer, der sich selber spürt und weiß, das ist die ehrliche Version von mir.
Ja.
Das ist einfach, das bin dann ich. Und das annehmen zu können, war eben der Prozess von gut einem Jahr, mich überhaupt so annehmen zu können, wie ich bin.
Ja. Das heißt, was dir geholfen hat, war vor allen Dingen auch Gemeinschaft, also dass du das nicht alleine gemacht hast und auch die Unterstützung von deinem Coach, der da war, der an dich geglaubt hat, der dir eine Art von ich will gerade Liebe sagen, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber der dich akzeptiert hat, so wie du bist.
Genau.
Ja.
Der hat das nicht bewertet, der hatte vielleicht auch selber gar nicht den Plan im Kopf, was das ist. Es geht ja auch im Coaching immer darum, ich sage das ja für mich auch gerne, auch wenn ich den Namen Berg im Namen trage, ich kann dich, Daniel, kann ich zum Beispiel auch nicht den Berg hochtragen. Kann ich nicht. Ich kann dir den Weg zeigen, aber ich kann dich nicht hochtragen.
Ja.
Und das ist eben der Unterschied, wo es dann eben darum geht, okay, wer ist bereit, den Berg zu ersteigen und zu erklimmen, um eben oben dann die schöne Aussicht zu genießen?
Ja.
Oder wer versucht es gar nicht oder wer dreht wieder um? Und das macht dann den Unterschied aus, dass ich gesagt habe, okay, ich bin bereit, bis da hoch zu gehen.
Weil du dich aber auch nicht allein gefühlt hast.
Genau.
Weil du bist zwar derjenige gewesen, der gegangen ist.
Genau. Es war jemand hinter mir oder vor mir.
Ja.
Es war in Gruppe, wir waren dann auch zwischen den, wir haben uns dann 6 Mal in dem Jahr live getroffen. War durch Corona nicht ganz so einfach. Und dann ging es aber online auch weiter, einmal die Woche. Auch mit einer Community zum Beispiel, die dann nur ein reines Online-Coaching macht. So hat sich das eben verbunden und wir waren im Schnitt dann eben 20, 30 Leute, die sich einmal die Woche getroffen hatten. Wir hatten Buddy-Arbeit auch über die Ferne, sodass das dann mein Lebensmittelpunkt wurde. Und gemerkt habe, okay, es brauchte auch Zeit, die Sachen zu reflektieren. Auch Sachen gab, wo ich mir dachte, Thomas, ich könnte dich jetzt einfach nur irgendwie an die Wand hauen. So, wo dann auch so der Frust dann wieder war, so, nee, das will ich nicht, so, dich dagegen zu wehren. Nein, das mache ich jetzt nicht. Das kannst du nicht von mir verlangen.
Ja.
Aber ich habe gesagt, doch, du machst das jetzt. Und danach war es besser.
Ich merke gerade, dass so ganz viele Fragen und Ideen bei mir sind und wir da so richtig tiefenpsychologisch reingehen könnten und sehr lange sprechen können.
Wahrscheinlich, ja.
Das Gute ist, dass es dein Buch gibt, dass man da wirklich sehr umfangreichen Einblick in deine Welt bekommt und dass man ja auch die Möglichkeit hat, mit dir direkt in Kontakt zu treten,
ja,
ein Erstgespräch zu führen, einfach mal zu gucken, wie ist die Chemie, passt das? Und ich würde aber gerne so Richtung Ende kommt, nochmal das Thema Bedürfnisse aufmachen.
Mhm.
Weil ich von dir weiß, durch das Buch, aber durch unsere Gespräche, wie wichtig persönliche Bedürfnisse sind.
Mhm.
Und das vielleicht auch noch ein gutes Beispiel dafür ist, wie du im Coaching, als du gecoacht wurdest oder auch als Coach selber arbeitest, mhm, vielleicht als so ein Tool nochmal vorstellen, welche Rolle spielen Bedürfnisse und wie kann ich im Alltag auf meine Bedürfnisse Acht geben?
Es ist ja der wichtigste Baustein, mit dem wir arbeiten. Also, das Coaching von Thomas Reich heißt die Reich-Methode.
Mhm.
Und ich habe in dieser Reich-Methode etwas kennengelernt, was ich vorher nicht kannte. Und zwar das Bewusstsein dafür, dass jeder Mensch mit einer bestimmten Kombination an intrinsischen Motivatoren geboren wird. Mhm. Die sind in deiner DNA verankert. Also du besitzt bestimmte innere Antreiber. Und die gehen tiefer als Werte. Das sind wirklich so, das gibt dir Kraft.
Mhm.
Das ist einfach, hat uns auch früher schon in der Steinzeithülle unterschieden zwischen demjenigen, der einfach nur rausgeht und versucht, den Säbelzahntiger umzuhauen, und der lieber sitzen bleibt und analytisch überlegt und vorsichtig agiert und sagt, nee, lass mal lieber warten, bis die Sonne aufgeht. Ansonsten würde er uns beide töten.
Mhm.
Diese Unterschiede gab es schon immer.
Ja.
Und wir arbeiten im Coaching mit einer Analyse, die sichtbar macht, die basiert auf 32 inneren Antreibern auf 16 Ebenen.
Mhm.
Der steckt im Prinzip alles ab, mit dem du, was dich irgendwo als Mensch auszeichnet. Damit können wir das einsortieren. Und wir machen eine Analyse und definieren dadurch ein Energiemodell für jeden Menschen. Das heißt, du hast andere innere Antreiber, die dir Kraft geben als ich.
Mhm.
Deswegen funktioniert auch der Spruch nicht, mache es so, wie ich es mache.
Mhm.
Bullshit.
Ja.
Absolut. Und für mich war der Gamechanger dann auch, um das Buch schreiben zu können, dass ich quasi meine inneren Antreiber kennengelernt habe, meine sogenannten Personal Life Driver. Und ich verstanden habe, scheiße, ich weiß jetzt, warum ich depressiv geworden bin.
Mhm.
Von den 32 habe ich insgesamt 21. Wenn ich die täglich bediene, geht es mir supi.
Mhm.
Und du hast einen unterschiedlich starken Wunsch danach, einen Drang, das zu bedienen. Also es gibt die unterschiedlich stark ausgeprägt. Wir haben das in Stufen von 1 bis 3.
Mhm.
Also ganz einfach. Und wenn du einen inneren Antrieb sehr stark ausgeprägt hast, dann spürst du sofort, dass der dir Kraft gibt. Wenn du das nicht tust, geht die Energie runter. Antriebslosigkeit ist das Stichwort. Und ich habe dann in dieser Analyse erfahren, das kann nicht dein Ernst sein, oder? Ich habe zum Beispiel einen starken inneren Antrieb nach Zurückgezogenheit. Und der Gegenpart zur Zurückgezogenheit ist die Kontaktfreudigkeit. Und das Spannende ist, es sind beides Stärken. Ich glaube, es müsste so um die 100. Seite irgendwo sein.
Denke, ich suche hier gerade im Buch.
Ja, super.
Lass mal kurz Batterie.
Genau, das ist eine sogenannte Batterie.
Genau, für die gerade per Video zuschauen, zeige ich es einmal in die Kamera.
Genau, deswegen ist es ein Energiemodell. Und die basieren im Prinzip auf keiner richtigen Reihenfolge oder so jetzt hier. Also natürlich die Stufen. Das sieht man jetzt hier in dem Buch nicht so gut, aber es sind eben Stufen 1, 2, 3 und es gibt Ambivalenzen.
Mhm.
Und wenn wir eben das Beispiel der Zurückgezogenheit nehmen, gibt es den Menschen, die sind zurückgezogen und die sind kontaktfreudig. Also musst du dir vorstellen, Zurückgezogenheit, wie ich, in Stufe 3 sehr, sehr stark ausgeprägt. Dann gibt es Stufe 2, Stufe 1 und dann gehst du auf die andere Seite, dann hast du Stufe 1, 2, 3 Kontaktfreudigkeit.
Mhm.
Das heißt, zwischen einem kontaktfreudigen Menschen und einem zurückgezogenen Menschen liegen Welten. Der verhält sich vollkommen anders.
Mhm.
Ich weiß das, weil mein Coach Thomas hat Kontaktfreudigkeit in Stufe 3.
Mhm.
Wenn ich mit dem ins Restaurant gehe, er agiert mit Menschen vollkommen anders, als wenn ich ins Restaurant gehe, vor allem wenn wir gemeinsam gingen.
Mhm.
Und ich habe dann verstanden, dass ich meine Zurückgezogenheit nicht bedient habe,
mhm,
über viele Jahre. Ich soll diese inneren Antreiber bedienen, das sind Kraftquellen.
Mhm.
Ich muss mich also zurückziehen dürfen am Tag.
Mhm.
Was habe ich gemacht? Ich war feiern. Jahrelang. Montag, Mittwoch, Freitag und wenn es gut lief, noch Samstag.
Und ich das bin Agenturleben.
Nicht, genau, dieser Lifestyle, so zwischen 20 und 27. Und ich bin nicht nach Hause gegangen. Das heißt, ich habe nicht selber entschieden, wann gehe ich nach Hause, wann reicht es mir, sondern ich bin geblieben, weil ich gesehen werden wollte. Heute ziehe ich mich zurück, achtsam, Tasse Tee, Ruhe und erlaube mir das, weil es eine Kraftquelle ist. Genauso Aktivität. Ich bin jemand, der Aktivität sehr stark ausgeprägt hat. Wie bin ich hergekommen? Mit dem Fahrrad. Was habe ich früher gemacht? Bahn gefahren. Und wenn ich keine Aktivität am Tag spüre, wenn ich meinen Körper nicht spüre, weil ich das brauche, dann fehlt mir diese Kraft. Und der Gegenpart zur Aktivität zum Beispiel ist Bequemlichkeit. Und Bequemlichkeit ist eine Stärke. Menschen dürfen bequem sein. Und bequeme Menschen laufen keinen Marathon. Haben die keinen Bock drauf. Aber wenn sie sich dazu zwingen und eben gegen diesen inneren Antrieb arbeiten, meldet sich dein Unterbewusstsein, dein Körper und sagt, damit habe ich Stress. Und davon gibt es eben insgesamt 32 und das ist eben die Grundlage, dass wir sagen, jeder, der bei uns im Coaching eben damit arbeitet, bekommt vorher diese Analyse, damit wir eben genau sagen können, okay, das bist du, das ist dein innerer Antrieb, das brauchst du. Und darauf basiert eine ganz andere auch für Menschen nach einer Depression. Ich habe diese Analyse ja gemacht, als ich noch in diesem Zustand war. Und trotzdem ist sie so treffend, dass sie genau das wiedergespiegelt hat, was ich brauche. Und ohne das arbeiten wir nicht, weil eben sonst genau das passieren würde, hey, das, was mir jetzt nach der Depression geholfen hat, Daniel, genau das musst du auch haben. Und das funktioniert nicht.
Ich habe mich gerade, als du das beschrieben hast, mit dem, ich brauche auch Raum, um wieder aufzuladen, um mich zurückzuziehen, erstmal bei mir festgestellt, dass es bei mir auch so ist. Ich habe lange Zeit gedacht, ich bin ein extrovertierter Mensch, weil ich sehr viel nach außen gegangen bin, sehr gern unter Menschen war und habe festgestellt, ja, das ist ein Teil von mir, aber ich ziehe da keine Energie raus. Also wenn ich war jetzt gerade auf dem Festival am Wochenende, manche Leute kommen von dem Festival und sagen, boah, ich bin so aufgeladen, ich habe so tolle Menschen kennengelernt und ich brauche erstmal 2-3 Tage für mich in meinem Rhythmus, um wieder auf mein Energielevel zu kommen. Und ich musste mich aber gerade erinnern an den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, an die Lesung, als du dann nachher zu mir gekommen bist und mir ein bisschen Feedback gegeben hast und dann gesagt hast, hey, ich würde super gerne bleiben, hier sind richtig tolle Menschen, ich merke aber gerade für mich, das war schon sehr viel und ich brauche jetzt einen Moment für mich gerade.
Genau.
Und was ich an dem Beispiel so schön finde, ist, es geht nicht nur darum, seine Bedürfnisse zu kennen, sondern es geht auch darum, dafür einzustehen, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber und manchmal auch gegen soziale Konventionen.
Das ist die Kunst dabei.
Ja, und ich persönlich fand das total stark. Ich habe gemerkt, da ist jemand, der weiß, was ihm gut tut, der weiß, was er gerade braucht und der kommuniziert das ganz klar. Das gibt mir total eine Hilfe, weil ich denke nicht, der haut jetzt sofort ab, weil er es hier so doof findet, sondern das hilft mir dabei zu verstehen, warum du gegangen bist. Und das ist was ich bewundernswert finde, was ich schön finde. Also wirklich dafür auch einzustehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach war am Anfang, oder?
Nee, weil wie du ja sagst, Menschen mit Kontaktfreudigkeiten, wenn die Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag feiern gehen, irgendwie in Bars oder so, Leute connecten, denen gibt das Kraft. Ist ja alles richtig. Ne? Es gibt auch Menschen, die haben die Ambivalenz, die brauchen beides. Die brauchen das eine am Tag und das andere. Und das dann für sich zu erkennen, ich habe insgesamt, du hast ja diese Batterie gesehen, dieses Energiemodell mit den für mich 21 Antreibern in unterschiedlichen Stufen plus Ambivalenzen. Ich habe ein Jahr gebraucht, um das anzunehmen und das zu leben. Deswegen geht unser Coaching auch nicht nur ein Wochenende. Das macht keinen Sinn. Du brauchst einfach Zeit, um das zu verinnerlichen, denn du weißt dann, okay, ich habe die Zurückgezogenheit, aber was bedeutet das in meinem Alltag? Was kann ich jetzt wo ändern? Wo kann ich Verständnis auch schaffen? Auch wenn du mir zum Beispiel einen Job anbietest und sagst, hier Daniel, hör auf mit dem Coaching. Mach das, was du früher gemacht hast. 100.000 netto im Jahr. Wir haben ein neues Bürogebäude gebaut. Feinster Technik. Schau mal hier. Das ist dein Arbeitsplatz. Großraumbüro mit 50 Leuten.
PlayStation und Obstkorb
inklusive. Kicker direkt neben meinem Arbeitsplatz. Wir brauchen nicht weiterreden.
Ja.
Und das ist das, was ich heute weiß. Ich weiß, ich gehe dann. War schön, macht mal weiter, aber ohne mich. Und sich das zu erlauben und zu wissen, das ist mein innerer Antrieb. Das sind meine Bedürfnisse. Und danach sein Leben auszurichten, ist erstmal krass, weil du natürlich auch dann Menschen um dich herum hast, die das auch nicht cool finden. Die dann natürlich auch erstmal die Nase rümpfen und sagen, was ist denn jetzt mit ihm los? Aber letztlich findet er genau zu sich. Und das ist eben dann der Unterschied, der dann erstmal schmerzlich ist, auch für einen selbst, das zu wissen, okay, ich bin das. Ich bin dann der auf den Partys immer in der Ecke steht so ein bisschen, der zurückgezogen ist. Du erkennst genau die Menschen, die dann wirklich so sich nicht so wohlfühlen auf den Partys. Aber wenn du die anquatscht, so wie jetzt auch im Podcast, dann haben die was zu sagen. Die trauen sich aber nicht, den ersten Schritt zu machen.
Ja.
Und so kannst du die auch erkennen. Und wenn du dich mit intrinsischer Motivation beschäftigst und auch weißt, was könnte so ein anderer Mensch haben, oder für uns natürlich der Jackpot, dass eben jeder, der im Coaching innerhalb der Reichmethode ist, kennt seine inneren Antreiber. Du hast natürlich einen ganz anderen Austausch, weil du auch innerhalb der Live-Sessions, die wir machen, dann erklären kannst, warum geht es dir super, warum geht es dir schlecht. Das lässt sich relativ einfach dann erklären, anhand, dass wir sagen können, ja, das ist dein innerer Antrieb. Nicht bedient, keine Energie. Stress gehabt, Konflikte. Also da können wir schon allein noch, da kannst du Stunden drüber reden. Das ist ein sehr spannendes Feld. Und,
ja, super spannend. Und vielleicht gibt es ja auch nochmal die Möglichkeit, dass wir nochmal weiter da machen an dem Punkt. Ich glaube, das war jetzt gerade schon viel zu verdauen, auch viel zu verarbeiten.
Ja, deswegen habe ich es im Buch auch nicht so detailliert gemacht, weil ich gesagt habe, das war für mich ja auch eine Phase, wo ich das ja auch selber erst kennengelernt habe. Heute würde ich da anders drüber schreiben.
So. Ja.
Das ist einfach auch der Prozess, wie ich es damals kennengelernt habe, so habe ich es aufgeschrieben. Und jetzt arbeite ich selber damit und dann habe ich auch nochmal einen anderen Blick drauf.
Ich finde das auf jeden Fall sehr wertvoll, was du machst und auch, dass du heute hier bist. Und hatte mir noch notiert, du hast bei der Kampagne Gemeinsam gegen Depressionen mitgenommen.
Stimmt.
Mitgemacht. Und da gibt es ein Plakat mit deinem Gesicht. Das heißt, du zeigst dein Gesicht nach außen, um für das Thema Bekanntheit zu schaffen. Oder Aufmerksamkeit zu schaffen, ist das richtige Wort. Wie ging es dir damit, als du das erste Mal dieses Plakat gesehen hast mit deinem Gesicht drauf?
Also das war schon, ich habe ab ja dann mitbekommen, dass es diese Kampagne gibt und dass sie eine Art Ausstellung geplant haben, dass sie dann am Kurfürsten dann am Breitscheidplatz für eine Woche war, das wusste ich nicht. Und kam dann dahin, das war auch so richtig beleuchtet, dann so ein großes Citylight-Plakat. Ich dachte so, okay. Und da war ich stolz drauf, dass ich die Entscheidung getroffen habe, mich damit zu zeigen, so wie diese anderen Menschen dort. Ich glaube, es sind so 25 bis 30 gewesen, die ihre Geschichte erzählt haben. Und ganz unterschiedlich, dass du die dann lesen kannst. Zum Teil waren auch andere Menschen dann auch mal wirklich das erste Mal da. Das war auch toll, denen zu sprechen. Und das war für mich sehr bewegend, diesen Schritt gemacht zu haben. Und gleichzeitig merkst du dann auch so einen Ort wie im Kudamm, ne, viel Konsum, viel Wusel, viel Hektik. Es ist trotzdem schwierig, die Menschen dafür zu sensibilisieren. Weil wir eingangs die Zahl hatten, kannst du dir ausrechnen, wie viele am Kudamm vorbeigelaufen sind, die irgendwie ein Thema damit haben können. Prozentual gerechnet. Aber eben wirklich trotzdem die Leute dazu zu animieren, hey, schauen sich das mal an, hier sind Geschichten, Menschen, die das getan haben. Du kommst sehr schnell in diese Situation, dass es irgendwas bei dir selber wieder auslöst. Und dann verdrängst du das und gehst lieber einkaufen. Gehst lieber shoppen und überdeckst halt diese negativen Gefühle. Insofern weiß ich nicht, ob der Ort vielleicht nicht ideal war, aber dennoch war die öffentliche Präsenz war super wichtig und war spannend. Die läuft jetzt auch weiter, die Kampagne. Es gibt jetzt noch andere Art und Weisen, wie sie damit arbeiten und bleiben da dran, machen das kontinuierlich weiter und es ist ein wichtiger Beitrag, das zu tun. Und ich bin stolz, das weiterhin zu machen. Und wenn sie da Unterstützung brauchen, sagen, komm hier und hier hin, erzähl das, lass uns das nochmal vertiefen, dann kann ich jetzt sagen, ja klar, lass uns das machen, genauso wie wir jetzt hier reden.
Ich würde vorschlagen, dass wir diese Kampagne, deine Webseite, aber auch noch weitere Informationen zum Thema Depressionen in die Shownotes packen. Das heißt, alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, können das dann nochmal anklicken und mehr darüber erfahren. Hast du noch irgendwas, was du den HörerInnen mitgeben möchtest? Vielleicht gerade, wenn auch Betroffene, was prozentual gesehen ja sehr gut möglich ist, dabei sind. Gibt es irgendwas, was du noch am Ende mitgeben möchtest?
Traut euch, darüber zu sprechen. So. Ihr seid nicht allein damit. So, jeder hat seine ganz spezielle Geschichte und sein Erlebnis damit gehabt, in welcher Form. Es gibt verschiedene Arten der Depression. Es gibt auch verschiedene Schweregrade. Es geht darum, möglichst sich zu trauen und sich da zu öffnen und zu akzeptieren und zu wissen, ja, ich bin meinetwegen jetzt krank. Ich bin irgendwie psychisch krank. Ich habe damit ein Problem und ich brauche dafür eine Lösung. Das zu akzeptieren und zu wissen, du bist nicht allein damit und es gibt immer jemanden, der an dich glaubt. Unabhängig ob Coaching, Psychotherapie oder einfach nur Freunde oder Angehörige, Familie. Es gibt immer jemanden da draußen, der an dich glaubt, so wie du bist, der dich auch so annehmen kann, wie du bist. Und und für sich zu erkennen, und das ist so die größte Herausforderung, dass du für dich der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Das ist so die größte Competition. Wer das verinnerlicht, der weiß, daraus kann die Selbstliebe und das Selbstbewusstsein entstehen. Wenn ich für mich kapiere, Sauerstoffmaske immer zuerst auf mich. Und dann kann alles andere daraus wachsen und dann kann Leben auch sichtbar werden. Denn das Leben ist zum Leben da.
Ein schönes Abschlusswort. Daniel, ich danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und ich freue mich, dass die HörerInnen, ZuschauerInnen bis zum Ende dabei geblieben sind. Und auf www.danielbergert.de gibt es mehr Informationen über dich, das wundervolle Buch. Und wenn du magst, wir können auch ein Exemplar verlosen. Hast du eine Frage oder wollen wir einfach sagen, schickt uns eine Bewerbung, warum gerade ihr das Buch gerne haben möchtet?
Ja, oder eben tatsächlich auch so, wo ist gerade so ein Punkt im Leben, so wo fühlt es sich gerade nach einer ziemlich wilden Achterbahnfahrt an?
Ja,
einfach so, schöne Idee. Auch dann den Mut zu haben zu einem Jahr, kurz in ein paar Sätzen so, warum fährt das Leben gerade Achterbahn? Warum ist es gerade so, wie es ist? Das sich auch zu trauen und in die Ehrlichkeit zu gehen und den Mut zu haben und dann zu wissen, okay, dann lies es gerne, ich setze mich neben dich, wir fahren zusammen eine Runde. Und dann bist du damit nicht allein.
Yes, also schreibt an mail@danielrieber.de, wo steht ihr gerade in eurer Achterbahnfahrt und dann verlosen wir ein Buch mit Widmung.
Sehr gerne.
Und yes, dank dir.
Ja, sehr gerne. Was machen wir jetzt noch?
Die Sonne draußen genießen würde
ich sagen. Das stimmt, wir sollten wieder raus hier. Ne?
Ja, wir sind hier nämlich tief in den Katakomben.
Im Untergrund Studio. Von Berlin.
Genau.
Das stimmt, wir gehen immer frische Luft an und das Leben auch an uns heranlassen.
So machen wir das.
Sehr gerne. Bis dahin.